Willkommen zum UOKZ-Podcast von meinem Vater.
Heute ist einfach schon die 250. Folge. Zu Gast ist
Raphael Kirchen.
Viel Spaß!
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mit der großen Jubiläumsepisode heute, die große 250. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich bin der Host dieses Podcasts, habe das 2018 irgendwann mal gestartet. Mittlerweile fast 6 Jahre unterwegs. Durfte fast 300 Menschen interviewen. Es geht um die Frage, wie die neue Arbeitswelt sich jetzt entfaltet und was wir dafür tun können, dass sie menschenfreundlicher wird. Ich glaube, das ist der Ursprungsgedanke von New Work. Es geht natürlich auch um Raumkonzepte, es geht um agile Methoden, es geht um viele, viele Facetten. Aber am Ende des Tages sollte uns das als Menschen ja auch gut tun und wir sollten damit natürlich auch dem Planeten was Gutes tun. Also, ich als Vater von 3 Töchtern kümmere mich nicht nur auch um die Zukunft der Arbeit und interessiere mich dafür, sondern binde die auch ein bisschen ein, meine Kids. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht ja hier das Intro. Die jüngste Frieda, 5 Jahre, hilft auch schon manchmal mit aus. Und ich freue mich sehr, dass Mathilda jetzt schon zum 6. Mal den Raphael Gegen ansagen konnte. Rafa ist heute in der großen Jubiläumsfolge wieder da. Freue mich sehr. Er ist der Trendscout für Future of Work, Life and Learn bei Vitra, dem Design-Familienunternehmen aus der Schweiz. Und er hat den besten Überblick eigentlich über die Zukunft der Arbeit, den man haben kann. Er reist um die Welt, spricht mit denen, die Zukunft planen und gestalten und ist heute wieder da bei uns im Podcast. Wir sprechen über das, was er gesehen hat in diesem Jahr. Er war in Japan, er war in Saudi-Arabien bei diesem Mega-Zukunftsprojekt NEOM, das er sich angeschaut hat. Er war in Boston, er war in New York und er hat natürlich auch den Einblick in die neuen Zukunftsprojekte, von denen in den Medien so noch gar nicht zu lesen ist. Also eine große Ehre, dass er heute wieder da ist. Und bevor wir da reinsteigen, auch nochmal mein Dank an euch, an die Community. Mittlerweile sind es wirklich viele, die hier zuhören, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz und sogar in anderen Teilen der Welt. Ich habe auch Nachrichten bekommen aus Afrika. Also mich freut es auf jeden Fall, dass ihr hier zuhört. Danke, dass ihr dabei seid. Und einige haben mir auch geschrieben und haben mir ein paar Grüße gesendet. Und da hören wir jetzt mal rein. Der erste Gruß kommt von Max Hergt. Max ist Keynote-Speaker. Wir kennen uns, denn wir sind beide bei Minds and Matches, der SpeakerInnen-Agentur von der Juliane Sehan. Und ja, wir hören mal rein, was Max geschickt hat.
Moin Gabriel, 250 Folgen New Work Chat Podcast. Mega cool, was du da erschaffen hast. Ich freue mich auf ganz viele weitere Folgen mit so tollen Persönlichkeiten und authentischen Gesprächen, die ich am allerliebsten beim Autofahren höre. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße, Max.
Ja, vielen Dank, Max. Und dann gab es noch Grüße von Birgit Eschbach. Sie ist Gründerin der Podcast-Company Studio Venezia. Wir hören mal rein.
Lieber Gabriel, von mir natürlich auch einen herzlichen Glückwunsch zur 250. Folge. Ich möchte dir aber ganz besonders zu den 3 besten Intro-Speakerinnen gratulieren. Deine 3 Mädels, die sorgen wirklich dafür, dass man ein Schmunzeln freitags auf den Lippen hat und dass man sich freut, wenn man die Stimmen hört. Großes Kino, du schaffst was, was wenigen gelingt, du überraschst uns immer wieder und ja, feiert schön, lasst es am Freitag richtig krachen. Lieben Gruß, und das war Birgit von Studio Venezia.
Ja, vielen lieben Dank dafür und ein teile ich noch mit euch. Jonas Flint hat mir eine Nachricht geschickt per WhatsApp. Jonas hat ein Startup hier in Rostock, dazu haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die bald auf euch zukommt. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend, was die da anstellen. Und wir hören mal rein, was Jonas geschickt hat.
Gabriel, ich habe deinen Aufruf auf LinkedIn gesehen und wollte dem einfach mal folgen. Ich hoffe, das geht auch hier per WhatsApp. Du machst das ganz, ganz großartig. Richtig cooler Podcast. Mach auf jeden Fall weiter so, auch hier aus dem Herzen, aus Rostock. Das finde ich richtig, richtig cool. Was ich mir wünschen würde, du kannst ja lang und ausdauernd im Podcast Ich würde mir wünschen, dass es manchmal vielleicht auch ein paar YouTube-Shorts gibt, wenn du mal irgendwo unterwegs bist, dass man kurz einen Einblick bekommt. So ein bisschen Begleitmaterial, muss ja auch nicht lang sein. Das fände ich mega stark. Auf jeden Fall richtig starker Podcast.
Ja, vielen Dank für euer Feedback, für all die Nachrichten auch über LinkedIn, über WhatsApp, all die Glückwünsche. Es gibt noch weitere Voice Messages, die spiele ich euch am Ende der Folge auch noch raus. Und jetzt springen wir erstmal rein in diesen Podcast, zu dem es übrigens einen YouTube-Kanal gibt. Also das Feedback habe ich schon aufgenommen. Auch YouTube Shorts gibt's, kleine Schnipsel aus den Recording Sessions. Checkt das mal ab. In den Shownotes gibt's mehr dazu. Jetzt geht's aber erstmal richtig los mit der heutigen Folge mit Rafa. Schnallt euch an. Es wird wie immer wild und auch unterhaltsam und natürlich auch lehrreich. Viel Spaß. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Schöne Grüße aus Rostock City zur 250. Folge.
Das ist ja mal ein tolles Jubiläum, die 250. Folge. Danke übrigens, dass ich
lieber Rafa
bei dieser 250. Folge der Gast sein darf. Das ist großartig.
Ich habe mir natürlich lange überlegt, wen ich mir da einlade. Ich hätte wahrscheinlich viele Leute fragen können, aber wir haben uns schon einige Male sehr gut unterhalten und das hat, glaube ich, nicht nur uns Spaß gemacht, sondern auch vielen, die hier zuhören. Du bist tatsächlich schon zum 6. Mal in diesem Podcast und das passt sehr gut, weil wir sind im 6. Jahr dieses Podcasts. Wir feiern im Herbst den 6. Geburtstag, auch das nochmal ein Jubiläum.
Und 6 ist meine Lieblingszahl übrigens.
Siehste? Also schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
Ja, wie geht's mir? Also ich mich hier in diesen Raum verzogen habe bei uns auf der Farm, weil im Moment sind sehr viele Tiere bei uns.
Ah, ja.
Und alle anderen Räume sind quasi nicht so geschützt vom Gebell der Hunde. Habe ich mir gedacht, wow, was erzählst du denn jetzt? Und da habe ich gedacht, naja, im Vergleich zum ersten Pandemiejahr 2020 hat das ja ungefähr die 18-fache Geschwindigkeit gehabt. So geht's mir. Also ich bin jetzt nicht müde und ich bin auch nicht erschöpft. Aber in meinem Kopf sieht es aus wie in einer großen VR-Kugel, wo du ein riesen Modell baust, was erst zu 75 oder vielleicht zu 65% fertig ist. Und du weißt nur, dass das verdammt groß ist.
Dein Kopf ist das Sphere aus Las Vegas. So nach außen hin strahlst, innen passiert ganz viel.
Ja, aber bei Leuten, die mich gut kennen, man sieht mir das auch schon mal an. Oder auch Müdigkeit siehst du einen. Also Müdigkeit sieht man mir schnell an. Also es kann ja sein, dass ich zur Mitte des Tages schon so aussehe, als ob ich vom Leopard 2 Panzer überfahren worden bin.
Aber heute zum Glück
nicht. Das liegt auch an der Intensität, wie ich meine Arbeit mache. Genau.
Du wurdest ja auch heute wieder angesagt von meiner mittleren Tochter Mathilda. Die ist übrigens jetzt schon 11. Also ne, ganz lange hieß es, erklär mal bitte meine 10-jährigen Tochter oder davor die 9-jährige. Ja. Ich glaube, als du das erste Mal hier warst, war sie wahrscheinlich irgendwie noch 7. Und jetzt ist sie 11 gerade geworden und ich muss natürlich schauen, wie ich sie hier binde. Also Mitarbeiterbindung, auch hier im Podcast, ein großes Thema.
Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
Und sie hatte dann schon ein, zwei Mal nicht mehr so viel Lust. Und dann habe ich unsere jüngste Tochter auch schon mal eingebunden, die Frieda, die ist 5. Die hatte aber auch nicht immer Lust. Und dann habe ich also zu der Mathilda gesagt, mach doch einfach weiter. Vielleicht kannst du ja irgendwann Geld damit verdienen, Ansagerin zu werden. Und da meinte sie so, wie Geld damit verdienen. Und da habe ich gesagt, ja, es gibt ja wirklich Leute, die sagen nicht nur Podcasts an, sondern auch große Veranstaltungen, zum Beispiel Sportveranstaltungen. Und da gibt es eine coole Story, die ich immer zum Anfang erzählen wollte. Und zwar gab es den Bruce. Und der Bruce war Ansager, einer der berühmtesten Ansager in den USA bei der UFC, Ultimate Fighting Championship. Und
sowas hast du geschaut.
Pass auf. Und der Bruce hat also nicht nur die Sachen angesagt, sondern auch, hat auch andere Sachen sich angesehen, andere Sportveranstaltungen, zum Beispiel Boxen. Und in den 80er Jahren waren dann so Mike Tyson, Holyfield, diese großen Kämpfe. Und da war immer noch so ein anderer, den er bewundert hat. Und irgendwann in den 90er Jahren, als sich das TV weiterentwickelte, wurde der Name dieses anderen Ansagers eingeblendet, dieses Boxansagers, und das war Michael Buffer. Und dann ist dieser UFC-Typ total aus allen Wolken gefallen, weil das war derselbe Nachname. Der hieß auch Buffer. Und dann hat er den angeschrieben, krass, ich bin auch Ansager, ich heiße auch Buffer, und stellte sich raus, die sind Halbbrüder gewesen und sind 20 Kilometer voneinander aufgewachsen. Und das habe ich meiner Tochter erzählt und habe gesagt, ey, bleib doch mal dabei, mal gucken, was sich so ergibt.
So. Also das heißt, die Tochter macht doch heute die Ansage, oder hat sie schon
angesagt? Die hat dich wahrscheinlich schon angesagt. Mal schauen, wie. Ich gebe ihr da allen kreativen Freiraum.
Dann schick mir mal ihre PayPal-Nummer durch und dann werde ich einen kleinen Obolus rüber schicken. Ich meine das ernst.
Das machen wir so. Rafa, du bist zu Hause, ne? Ist das eigentlich das Homeoffice oder das Hofoffice? Wie nennst du es eigentlich?
Ja, ich nenne es mein Studio. Meine Frau würde sagen, der sitzt im Büro. Und ich bin aber jetzt bei uns in der oberen Etage.
Ja.
Genau. Hofoffice jetzt. Nee, ich nenne das mein Studio. Ja. Und das mag ich auch sehr, muss ich ehrlich sagen.
Für die, die dich noch nicht kennen, da wird es bestimmt auch wieder ein paar geben, die hier neu dabei sind. Freut mich immer sehr, auch zu lesen. Also von daher gerne auch immer Feedback an mich oder auch an uns beide dann nach der Folge, wo ihr den Podcast hört, was ihr darüber denkt. Von daher auch nochmal so die Chance für dich zu erklären, wer du bist. Wir machen das mal so, dass du das meiner 11-jährigen Tochter Mathilda erklärst. Also die versteht schon ziemlich viel von Technologie mittlerweile. Ist ja auch aufgewachsen so in dieser Zeit. Was würdest du sagen? Ja.
Mathilda, ne?
Mathilda.
Mathilda.
Ja.
Mathilda. Ja, Mathilda. Mathilda, wer ist der Rafa? Also, der Rafa ist eigentlich schon ziemlich alt, älter wie dein Papa. Der ist 55 und der Rafa hat mal Schreiner gelernt. Schreiner, die machen Tische, Stühle, Fenster, Türen, Treppen und sowas. Das habe ich mal gelernt. Aber das macht er heute nicht mehr. Heute hat der Rafa eine ganz tolle Aufgabe. Und zwar, der Rafa ist so ein bisschen wie Netflix oder Arte oder ein Lern-TikTok-Format. Stell dir mal vor, da gibt's einen Typen, der hat die Möglichkeit, sich auf der Welt ziemlich alles anzuschauen und alles, was er da sieht und entdeckt, versteht, mit den anderen Menschen zu teilen. Und dafür wird er bezahlt. So, das ist meine Aufgabe. Das heißt, meine Nase in so viele Kochtöpfe wie möglich zu stecken und der Kontext, also die große Frage ist natürlich, Mathilda, wie arbeiten wir wohl in der Zukunft? Also wie arbeitest du wohl in 5, 10 oder 15 Jahren? Sehr wahrscheinlich in 5 nicht, aber in 10 sehr wahrscheinlich schon. Wie arbeitest du wohl? Und das versuche ich zu verstehen und zu ergründen. Genau, das mache ich. Jeden Tag und fast auf der ganzen Welt. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich zu Hause. Das ist in Bayern quasi einmal quer durch von Rostock so halb links runter nach Deutschland Richtung Regensburg. Da wohne ich auf einem kleinen Hof. Das ist so ganz anders wie mein Beruf, weil hier zu Hause gelten ganz andere Regeln. Da gelten die Regeln der Natur. Da sind die Tiere, die wollen versorgt werden. Da gibt es einen ganz anderen Rhythmus. Hier gibt es natürlich auch Handy und Internet. Aber hier gilt es erstmal darum, dass das Ganze hier am Laufen hältst. Und das ist ein ganz guter Ausgleich. Das bin ich.
Gibt es da eigentlich eine Parallele zwischen diesen zwei Jobs?
Gibt es eine Parallele? Boah, das ist eine super Frage. Ja, du kannst viel lernen. Also ich lerne, entdecke hier immer noch viel wie draußen. Und beides kann in seiner Intensität nicht stärker sein. Also hier draußen zu wohnen, in dieser Intensität. Und angenommen, ich fliege jetzt im Oktober nach Singapur, nach Thailand. Das ist natürlich dann auch, kann in der Intensität sehr wahrscheinlich nicht stärker sein.
Erzählst du dann dort auch von deinem anderen Leben? Oder bist du dann dort ganz der Future of Work Rafa?
Ach so, nee, ich bin ja, also die, die mich jetzt schon länger kennen, die wissen, mich gibt's quasi nur so. Also ich bin in der Wirklichkeit nur eine Person. Habe auch immer irgendwie immer fast das Gleiche an. Irgendwie eine blaue Hose, ein blaues T-Shirt. Immer irgendwie nur eine Uhr. Vielleicht 3 unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn ich jetzt hier vor die Tür gehe oder wenn ich zum Kunden fahre. Und ich beginne ja meine Ausführung mit einem Bild, wo auf der linken Seite eine der letzten Städte ist. Also aktuell ist das Headquarter, das neue von JP Morgan in New York, von Norman Foster. Das war am Freitagmorgen. Und Rest davon, das Bild von unserem Misthaufen, das war dann der Samstagmorgen und beschreibt in diesen 24 Stunden so der Möglichkeitsraum, in dem ich arbeiten kann, in Anführungsstrichen. Und das finden die auch immer sehr unterhaltsam.
Ja, klar.
Oft ist das immer so, ich sag mal, ein süßes Kichern, könnte man sagen, wenn die Leute das erstmal die Pferde sehen, so, oh.
Also die Mathilda, die wächst jetzt auf, geht zur Schule, beschäftigt sich so ganz allmählich mit Arbeit. Also was könnte man denn so werden? Ich sag dann schon immer, lass dir da bloß nichts einreden von irgendwelchen Jobs, sondern guck erstmal, worauf du Bock hast und wer weiß, welche Jobs noch entstehen werden. Aber ich glaube, die kann gar nicht mehr verstehen, warum wir beide so viel über Arbeit reden, weil Arbeit doch irgendwie so ein schlechtes Image hat. Also was ist für dich das Interessante an Arbeit?
Okay, also ich mag die Perspektive von der Mathilde ja auch. Ich hatte ja letzte Woche diesen Podcast mit der Dr. Nicole Haaf. Und dann habe ich auch nochmal gesagt, wie wichtig es ist, dass Arbeit auch nur Arbeit ist. Also es ist durchaus total berechtigt, dass das so ist. Also hier auf dem Dorf, wo ich wohne, die Nachbardörfer, da findet das Leben der Menschen, die haben ein wunderbares Leben auch nach der Arbeit, was total erfüllt ist für die. So, warum wir das tun? Also ich kann dir sagen, also ich weiß, warum ich das tue. Ich fand Arbeit und die damit verbundenen Möglichkeiten im Sinne eines Fortschritts und der Veränderung der Gesellschaft immer spannend. Und das fing an, glaube ich, als ich in den Vertrieb ging, in Sales, das erste Mal Büromöbel verkauft habe und konnte dann bei mittelständischen Unternehmern die besuchen im Gewerbegebiet. Und ich wollte immer wissen, was ist eigentlich hinter dem Büro? Und die haben gar nicht verstanden, warum will der sich jetzt die Fertigung anschauen, egal wie klein oder wie groß die ist. Und das hat mich dann schon gefixt. Und ich glaube, was mich am meisten gefixt hat, war also die Veränderungsmöglichkeiten, dass das irgendwie nicht stehen blieb und dass da immer was für uns drin ist. Ich würde sagen, am Anfang getrieben vielleicht auch durch mich, Karriere zu machen. Und ich würde mal sagen, seit 14 Jahren fast, ja, seit 2010 ist der Muskel viel stärker, der Neugierige getrieben, das alles zu verstehen.
Du hast jetzt das Privileg, viel zu reisen. Wo warst du denn dieses Jahr schon?
Ich war Anfang des Jahres auf der CES in Las Vegas. Dann war ich in
Boston warst du doch noch, ne?
Ah, genau.
Ich war auf der CES in Las Vegas. Du verliest mir den Überblick. Das sind einfach zu viele
Reisen. Dann war ich, weil die halt einfach da stattfindet in der Rennwoche. Mhm. Dann hatte ich eine Learning Journey nach Boston. Die war richtig gut, weil man einfach merkt, dass Boston so ein Powerhouse ist für Innovation oder auch für so Deep Tech. Dann war ich in Saudi-Arabien. Dann war ich in Japan. Und dann war ich in New York.
Und hast du ein Erlebnis gehabt, das dich besonders beschäftigt hat, rückblickend, weil du etwas Neues gesehen hast oder jemanden getroffen hast, der dich zum Nachdenken gebracht hat?
Okay, also was richtig gut war in diesem Jahr, Anfang des Jahres, war die CES in Las Vegas, weil die KI war, also die KI für uns alle, sage ich mal, ne? Die KI für uns alle war ein Jahr alt und viele Hersteller, auch große Unternehmen, haben gezeigt, wie weit sie eigentlich schon diese Technologie implementierten. Ob das ein L'Oreal ist, wo jetzt jeder denkt, wie ein L'Oreal, was macht denn der mit Technologie? Klar, man würde das vermuten bei einem Siemens, der da war, oder bei einem HD Hyundai, so ein großer Mischkonzern aus Südkorea. Ja, das war super spannend zu sehen in dieser weißt du, 4-5 Tage kriegst du Druckbetankung in diesen Ballrooms. Du siehst auf den Messen und triffst die Leute. Das ist so mal die erste Watschen am Anfang des Jahres. Dann natürlich Saudi-Arabien. Ich war noch nie in dem Land und konnte mir das auch gar nicht vorstellen, ein Land, was fast 4.500 Kilometer lang ist, 2.000 Kilometer tief ist, da wohnen nur 30 Millionen Menschen. Was mal war, was wirklich auch mal bis 1975, bis zu diesem Attentat auf diese Moschee, ein ganz anderes Land war. Und ja, da habe ich auch danach noch viel recherchiert, um es einfach zu erfassen. Vor allen Dingen, was da natürlich auch die Schwierigkeit ist, auf einmal kommt ein Land für einen selber auf die Bildoberfläche, was sehr ambitioniert all die Zukunftsmärkte und alles das, worüber die ganze Welt spricht, für sich vereinnahmen will, von heute auf morgen. Jetzt überlegt man sich selber, wie lange wir in Deutschland zu tun haben mit dem einen oder anderen. Jetzt sind wir ja nicht irgendwie gerade erst auf den Planeten gekommen, schon auch so ein bisschen länger da und haben sehr wahrscheinlich die industrielle Revolution erfunden und ausgeprägt wie kein anderer. Und dann denkst du, boah, wie machen die das eigentlich? Was dann, und in New York übrigens, was mich da positiv überrascht hat, wie viel Power die Stadt wieder hat. Das war, also egal in welcher Ecke du warst, zu welcher Uhrzeit, die Lebendigkeit der Stadt zu sehen, das war wirklich überraschend. Hätte ich nicht vermutet.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne den Support von meinen Partnern. Und dazu gehört neuerdings auch Open Up. Ich bin sehr happy, dass Open Up an Bord ist. Wusstet ihr, dass 2/3 aller Arbeitnehmenden nicht wissen, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können? Und das, obwohl 30% aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen? Genau hier setzt Open Up an. Open Up bietet Unternehmen eine 360-Grad-Lösung für das mentale Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden. Von individuellen 1-zu-1-Sitzungen mit ExpertInnen in über 30 Sprachen bis hin zu Gruppensitzungen, Masterclasses und selbstgesteuertem Lernen. Open Up hilft dabei, Stress abzubauen, Resilienz zu stärken und das volle Potenzial der Mitarbeitenden zu entfalten. Das Beste daran, die Unterstützung ist jederzeit und überall verfügbar. Mehr als 1500 Unternehmen, darunter Decathlon, Westwing und Mr. Spex, haben sich bereits für Open Up entschieden. Auch ihr könnt euch das jetzt einmal anschauen. Ich packe euch das in die Shownotes und kann euch nur empfehlen, das ist eine gute Sache. Mentales Wohlbefinden ist nicht nur wichtig, sondern tut auch euch und eurer Kultur sehr, sehr gut.
Werbung Ende.
Lass uns doch mal über Saudi-Arabien sprechen. Darüber haben wir hier im Podcast auch noch nicht wirklich gesprochen. Das ist schon sehr interessant. Ich glaube, man hat hier aus Europa so eine natürlich europäische Brille auf und vielleicht hat man auch ein paar Vorurteile. Was natürlich sehr spannend ist, auch für unser Thema. Also dort wird also eine große Future City entwickelt. Das hat auch ganz viel mit Arbeit zu tun. Nicht nur die Arbeitskräfte, die dort jetzt eingesetzt werden, sondern alles, was dort entsteht. Man kennt vielleicht dieses Projekt The Line, das immer wieder durch die Medien geistert. Aber das ist ja alles viel größer, was dort entstehen soll unter der Überschrift NEOM. Was hast du da mitgenommen? Was passiert dort?
Ja, auch an der Stelle eins vorweg. Es gibt einen, den das Land mehr interessiert. Es gibt einen tollen Podcast erschienen im BR für die ARD. Der heißt Saudi-Arabien, Freund oder Feind, von Anfang des Jahres. Wirklich sehr hörenswert, der unterschiedliche Perspektiven aufzeigt von diesem Land, wo man dann mal so ein gesamthaftes Bild kriegt zu. Sehr gut vermittelt, journalistisch auch gut aufbearbeitet. So, was passiert da? Jetzt muss man eins wissen, die gesamte Region, denen ist natürlich die Abhängigkeit vom Öl bewusst. Einige haben viel früher angefangen, wie Dubai oder wie Abu Dhabi. Und auch den Saudis ist das bewusst, natürlich, was die anders machen wollen, dass sie nicht auch Tourismus oder nur eine Industrie besetzen wollen, sondern es gab vom Kronprinzen die Vision 2030, kann man auch googeln, kann man runterladen. Und diese Vision 2030 ist eigentlich die große Idee, das Land vielfältig in eine neue Zeit zu führen. Also vielfältig, ob das kulturell ist, ob das wirtschaftlich ist, ob das aus der Bildungsperspektive ist, ob das technologisch ist, egal. So. Und es gibt unterschiedliche, ich sag mal, Aktivitäten. Die einen, die wirtschaftlichen, sind in die Zukunftsmärkte gerichtet, ob das das Thema KI ist, ob das das Thema Life Science ist. Und dann gibt's ein Projekt, eine Modellstadt, also innerhalb des Ganzen ist, glaube ich, die Modellstadt auch vom Geld, was man gerade investiert. Ich glaube, es sind unter 6 oder 7%. Das heißt NEOM. Also NEOM ist eine Region in der Größe von Belgien. Die liegt quasi im Nordwesten von Saudi-Arabien. Also dort, wo der Golf von Aqaba reinsticht, dort fängt das an und geht dann quasi bis zu den Landesgrenzen. Und dort wiederum gibt es 5 Großprojekte, also Bauprojekte. Das bekannteste ist NEOM, The Line, die endlos kilometerlange Stadt durch die Wüste. Komme ich gleich drauf zurück. Aber es gibt noch ein anderes Projekt, Oxagon. Oxagon ist, der den Masterplan hat gemacht, Bjarke Ingels, der auch die Woven City gemacht hat. Und Oxagon ist quasi, ich sage das mal, das Ruhrgebiet von morgen. Stell dir mal vor, du würdest einen neuen Industriestandort entwickeln für Fabrikation, für Energiegewinnung, für Logistik mit Hafen und Flughafen. Das ist Oxagon. Ein riesen Footprint. Wir waren quasi in dieser Kleinstadt, wo die Ingenieure wohnen und arbeiten. Wir haben gesehen, wo die ersten Elektrolyseure, also die Maschinen gebaut werden, wo der grüne Wasserstoff produziert wird. Der Hafen war schon da, der wird erweitert, der Flughafen wird erweitert. Dann haben wir uns Trojena angeschaut. Trojena, den Masterplan, hat ein deutsches Büro gemacht. Lava, da ist federführend der Dr. Alexander Rieck und der Tobias Wallisaller. Das Büro ist in Berlin und Stuttgart. Und man kann sich Trojena vorstellen, ich sage mal so, das ist wie der große Arlberg oder Espen Colorado von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien geht bis über 3.500 Meter hoch. Ein Areal, ich glaube, auf etwa 60 Quadratkilometer für alles, was so Leisure ist und Outdoor-Freizeit. Ob du biken gehst, hiken gehst, du kannst auch Skifahren. Die wenigsten wissen, man hat durchgehend fast über 6 Monate unter Null Temperaturen. Das Einzige, was du hast, ist kein Wasser. Also weniger Niederschlag, aber das kriegst du geregelt. Nur wenn da einmal Schnee liegt, dann liegt er da, bis es im Prinzip wieder auftaucht. Da waren wir übrigens die erste Delegation, die da oben am Berg war. Ey, abenteuerlich. Man denkt dann, wie haben die das ganze Zeug da hochgekarrt? Dann gibt's von The Line haben wir nicht so viel gesehen, aber auch hier, kleine Anmerkung der Redaktion. Saudi-Arabien hat jetzt für alle Partner, also wenn du, egal was du für ein, also sobald du da, ich sag mal, eine Lieferantennummer hast, im Projekt NEOM, hast du jetzt Zugriff auf alle Bild- und Videodaten, damit du siehst, was wie vorangeht. Mhm. Weil was die jetzt nicht mehr haben wollen, ist, dass die Leute, dass die immer eine Presse kriegen, ey, da passiert doch nichts, und da passiert doch nichts, ja. Da passiert doch nichts. Ab jetzt machen die quasi den Baufortschritt zumindest für alle Partner transparent. Und auf LinkedIn gibt es auch viele Typen, die das posten.
Das Projekt wird aber genau. Nicht so wie ursprünglich geplant, offensichtlich.
Nein, es wird kürzer, genau. Es wird auf jeden Fall kürzer werden, genau. Oder man kann sagen, es wird kleiner, aber das ist dann immer noch verdammt groß, ja. Ach, und was neulich, kann sich jeder mal anschauen. Saudi-Arabien hat sich ja für die Fußball-Weltmeisterschaft beworben, ich glaube 2034. Die Stadien sind jetzt verkündet worden und ein Stadion ist auch eingebettet in The Line.
Ja.
Ich habe da natürlich auch schon mal große Augen und reib mir die. Aber nur noch eine Geschichte dazu, weil bevor wir uns das angeschaut haben.
Ja, du kannst The Line mal erklären, weil ich finde das ein krasses Projekt und das wird nicht jeder kennen.
Okay, gut. Also, die amerikanischen Architekten Morphosis haben eine Stadt vorgeschlagen. Also stellt euch mal vor, alle, wie viel 100.000 Menschen wohnen in einem langen Gebäude, was 500 Meter hoch ist. Es sind 2 Gebäuderiegel, die parallel zueinander gebaut werden. Und du wohnst quasi in einer Art geschlossenen Stadt, in diesem Riegel, die einmal wie die schnurstracks gerade durch diese Wüste gehen. Und das ist die Idee von The Line. Also am besten versteht man es, wenn man sich den Plattenbau, den guten deutschen Plattenbau vorstellt.
Oder auch einen ostdeutschen.
Und man nimmt einzelne Gebäude oder ostdeutschen, stapelt den 40 mal hoch, dann hat man die Höhe, stapelt ungefähr 6 bis 7 nebeneinander, da hat man die Tiefe und dann zieht man einfach mal eine Linie von Dresden bis nach Frankfurt. Und das ist das immer nur ein Teil der Strecke. Mhm. Ja, so.
Mit Hochgeschwindigkeitszug, der da durchrauscht und ich glaube, verspiegelte Außenwände, also wirklich abgefahren, lohnt sich mal anzuschauen.
So, und, aber ich bitte eine Anmerkung noch, ne? Was ich versuche ja immerhin in der Historie, in der geheimnisvollen Werkstatt Gottes, wie Goethe sie mal genannt hat, Antworten zu finden. Ja. Und ich habe mich ein wenig gefühlt, ich dachte mir, boah, als damals der König Ludwig sich Neuschwanstein eingebildet hat, da hat sehr wahrscheinlich der Bauer da unten im Dorf mit dem Karren gedacht, der hat das dann gehört, irgendwo vielleicht nach dem Kirschgang oder irgendwo am Feld. Was will der König? Da oben? Da komme ich ja nicht mit meinem Pferd hoch, mit meinem Eselskarren. Wie will denn der ein Schloss bauen? So in etwa sind die Projekte dort. So ambitioniert. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Das hat nichts zu tun mit dem, was wir hier so machen.
Genau, denn wir brauchen relativ lange für unsere Bauprojekte, ob es jetzt der Berliner Flughafen ist, die Elbphilharmonie, überhaupt die ganze Infrastruktur der Deutschen Bahn. Also, was kann man denn da lernen auch von den Menschen und Unternehmen in Saudi-Arabien? Nee. Die stellen sich offensichtlich auch mehr vor.
Also 2 Sachen. Das eine ist natürlich, wenn du auf der grünen Wiese bauen kannst, kannst du alles schnell bauen. Hm. Das macht das aber nicht einfacher in der Größenordnung in einem Land, die jetzt um die Jahreszeit Temperaturen von 50 Grad haben und überhaupt, wo du Temperaturschwankungen hast von minus 15 bis irgendwie plus 55 Grad, wie viel das sein kann. So, ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Jetzt hast du aber 2 Sachen gesagt. Also Ich glaube, ob das ganze Land Vorstellungskraft hat, weiß ich nicht. Was sie auf jeden Fall haben, ist, dass sie jetzt nicht, dass sich nicht vorstellen können. Also die sind jetzt nicht stolz darauf, ja, so, weil einfach auch zum Beispiel der Financial District in Riad, gebaut von Henning Larsen, bei dem bin ich nächste Woche in Kopenhagen. Das ist auch mal ein Statement für die Bewohner von Riad. Oder es gibt so die King Abdul Science City. Auch das ist eine Art Statement. Also ich würde mal sagen, man hat das da schon mal bewiesen. Ich glaube, in Deutschland kannst du es überhaupt nicht vergleichen. Also du müsstest eigentlich einen Cut machen. Du könntest natürlich von vielen unterschiedlichen Ländern, also wie baut man in Dichte? Japan. Also wie baust du irgendwo, wo super dicht ist? Ich gebe dir ein Beispiel. In Shibuya Station baut man unter den fahrenden Betrieb der Autos 24 Stunden, also unter der Straße, wo die U-Bahn-Linie, baut man die U-Bahn aus. So. Oder nimm mal ein anderes Beispiel, diese schnelle Bauen, wenn du jetzt nach China gehst, also wenn da eine Brücke neu gebaut wird oder Gleise. Also du findest sehr wahrscheinlich, oder nimm die Schweiz. Die Schweiz hat jetzt ein Verfahren entwickelt, wo du mit den Autos weiter über die Autobahn fährst und du fährst auf eine Art Lift und unter dem Lift wird gearbeitet. Also du würdest eine Vielzahl an Beispielen finden von guten Ideen. Jetzt sind wir beim Ding. Was wir einfach nicht tun oder zu wenig tun, ist uns, bevor wir loslegen, einen Zoom-out machen und sagen, hey, 55 Jahre nach der Mondlandung, was gibt es eigentlich in meiner Agenda, in meiner Domain, oder was gibt es jenseits meiner Domain, was mir in meiner Domain helfen könnte, die Dinge besser zu machen? Das könntest du tun.
Hm. Also vielleicht auch eine Vision zu haben. Ich weiß nicht, ob wir da auch so gut sind in Deutschland. Wir sind ja sehr im Ist und im Jetzt und in den Problemen. Aber eine Vision mal zu entwickeln, wo will man eigentlich hin? Was ist eine wünschenswerte Zukunft?
Ja. Also ich würde mal eins sagen. Ich treffe heute immer noch Unternehmerinnen und Unternehmer, die für ihre eigene Organisation ein sehr starkes Bild haben und auch eine Vorstellungskraft, wie sie die denn entwickeln möchten und welchen Beitrag die dazu leisten möchten. Aber ja, es fehlt natürlich gesamtgesellschaftlich so zwei, drei Dinge, für die wir alle gemeinsam aufstehen wollen. So, dass, ob das die Energiewende ist, ob das Thema Bildung ist, ob das Thema Kinder ist, ob. Ja. Es gibt so viele Themen, in denen wir uns alle, wo wir alle sagen würden, hey, da könnten wir uns doch zu committen. Und das ist doch so wichtig für uns alle, egal aus welchem gesellschaftlichen Milieu du kommst. Das fehlt ein bisschen.
Ja, wir verbinden uns hier eher übers Meckern auf hohem Niveau als über die gemeinsame Vision, hat man manchmal den Eindruck.
Ja, wobei, aber ich möchte auch hier mal, also fairerweise so, ich bin jetzt echt nicht so der Mecker-Johnny, ja? So. Es ist einfach gerade für alle eine herausfordernde Zeit. Erstens haben die Menschen mal in Summe weniger ein Portemonnaie. Die Menschen, selbst die eine gute Gehaltserhöhung bekommen haben, haben im Vergleich zu 4 Jahren einfach weniger im Portemonnaie. Die haben in ihrem Portemonnaie eine Inflation. Das ist das eine. Das zweite ist, die Leute merken natürlich auch, dass ihr eigenes Unternehmen, ich habe heute mit einem gesprochen, der quasi im ZF-Land wohnt, wo ein Unternehmen wie ZF, man konnte es in Nachrichten lesen, 14.000 Arbeitsplätze werden abgebaut. Das verändert eine ganze Region. So, und mittlerweile ist es ja auch so, dass die Leute feststellen, irgendwie ist das Geschäft der deutschen Wirtschaft nicht mehr so einfach. Ob das ein großer Autobauer ist, ob das ein Zulieferer ist, ob das ein Mittelständler ist oder ob das der Laden bei dir um die Ecke ist. Irgendwie ist der Wurm drin. Und was jetzt passiert, und ich glaube, das ist die Herausforderung, ist, wir haben zwei Geschwindigkeiten. Das eine ist, Wirtschaft stirbt nicht von heute auf morgen. Die Veränderung der Wirtschaft, die wir erleben, ist eine Art kontrolliertes Sterben. Das dauert lange, lange und lange, ist ohne Schmerzen. Das fing aber an, spätestens mit dem Ukraine-Krieg, dass die Leute, und was wir dann nicht verstanden haben, dass das eben nicht ein konjunktureller Zyklus ist, wo du jetzt abwarten kannst, dass es besser wird. Jetzt sind wir genau in der Phase, dass wir eine Art Talsohle erreichen und jetzt erst spannen, ey, es wird nicht besser, und uns fehlen gefühlt 2 oder 3 Jahre. Und jetzt mache ich den Sprung. Und in der gleichen Geschwindigkeit verändern sich, wenn du jetzt mal Zulassungszahlen anschaust, von Elektroautos in China und Indien, die gehen komplett durch die Decke. Und auf einmal will der Chinese unser Auto nicht mehr kaufen. Und auch nicht mehr unseren Verbrenner. Und das hat es in der Vergangenheit noch nicht gegeben. Diese Art der wirtschaftlichen Dynamik in dieser Geschwindigkeit und in der Dimension ist für uns vollkommen neu. Und jetzt sage ich noch eins dazu. Das hat aber auch damit zu tun, dass in diesen Ländern wie in China die Top-Unternehmen, die, ich sag mal, an Schlüsseltechnologien arbeiten, stellenweise in zwei Schichten in den Entwicklungsbüros arbeiten. In zwei Schichten. Überleg dir mal, die haben eine Früh- und eine Spätschicht im R&D-Studio. So, und wir reden über die Vier-Tage-Woche. Und jetzt kommst du.
Lass uns mal auch über diese Herausforderung sprechen. Da haben wir natürlich auch die Herausforderung, mit der Technologie umzugehen. Also was machen wir jetzt mit künstlicher Intelligenz? Wir sehen auch im Ausland, dass da manchmal sogar relativ schnell schon auch künstliche Intelligenz in die Strategie integriert wurde. Allen voran auch Singapur. Ne? Ich habe mal nachgeschaut, 88% der Menschen in Singapur, der Wissensarbeiter dort, nutzen generative AI. Schätz mal, wie viele es in Deutschland sind.
13.
55% sagen das immerhin in Deutschland 2024. Okay, ja, das ist gut. Aber nicht 88 halt. Und 71% der Führungskräfte in Singapur sagen, sie würden überhaupt niemanden mehr einstellen, der gar keine KI-Fähigkeiten besitzt. Das fand ich auch mal ganz interessant. Das ist aber auch in der Politik offensichtlich verankert und wird von dort aus in die Wirtschaft, in die Gesellschaft mit reingebracht. Ah. Und bei uns wird das immer noch irgendwie so in ein Department gebracht und die kümmern sich dann bitte darum, damit wir hier weitermachen. Es ist noch nicht vernetzt genug, habe ich manchmal den Eindruck bei uns.
So, jetzt bringst du ein super Thema zu dieser Singapur, zu dieser KI-Initiative. Es gibt ja im Internet ein tolles Video. Das sollten wir in den Shownotes teilen. Das war quasi aus einer Regierungserklärung vom Februar diesen Jahres, wo einer der, in Deutschland würde man sagen, Staatssekretäre vors Mikrofon tritt und dann nochmal kurz erklärt, also was ist alles passiert, damit kannst du das machen, das. Und weil Quora vorgestellt wurde von OpenAI. Und er hat gedacht, das dauert 3 Jahre. Und er sagte, nein, das passiert jetzt. Und dann sagt er, egal, wer wir als Land sind und welche Grenzen wir haben. Es gibt Dinge, egal wo die auf der Welt passieren, egal welche Grenzen du hast, doch spielt es keine Rolle, wo du bist und welche Grenzen du hast, die werden dein Land beeinträchtigen. Und dann sprach er ja und sagt, hey, und wir wollen quasi allen Menschen und jetzt mal gezielt 40 plus die Möglichkeit bieten, in diese Technologie einzutreten. So, aber jetzt muss man überlegen, was ist eigentlich die Idee dahinter? Das Land Singapur hat gewusst, die können weder mit den Vereinigten Staaten noch mit China mithalten. Okay, spannend. Also wir werden nicht die technologischen Führer sein. Aber was die gewusst haben oder welche Visionen die hatten, aber wir können das Land sein, wo der Knoten, der Dreh- und Angelpunkt dieser Technologie ist, weil wir die sind mit der schnellsten Implementierung in allen Verticals, also in allen Domains. Hatten damals, glaube ich, schon 25 Seekabel, also ist das Land mit den meisten großen Seekabeln, die angedockt sind, haben massive Investments in das ganze Thema Großrechenzentren, der damit verbundene Energieversorgung. Also das ist eine Strategie. Hatten wir natürlich nicht, haben wir nicht. Jetzt muss man aber auch wissen, Singapur wird anders regiert wie Deutschland. Da gibt es halt keine drei Parteien in einer Koalition, die das Erste, was die jeden Morgen sind, sich nicht einig. Hilft nicht, ehrlich gesagt. Aber jetzt mal einen Schritt zurück noch zu diesem Thema. Also was Singapur aber auch macht, dass wir haben einen Koalitionsvertrag und der Koalitionsvertrag war spätestens mit dem Ukraine-Krieg, da kann keiner was dafür, also den gemacht hat, der war obsolet. Aber man behandelt immer noch die Themen, die da drin sind. Und was Politik unbedingt verändern muss, ist Geschwindigkeit, Adaptionsfähigkeit. Also dass es gibt, oder andersrum, wir werden auch in Zukunft öfter und öfter getroffen werden von, ob das so Driving Forces sind, Ereignisse oder Phänomene, nenn es mal wie du willst, die Kraft und die Qualität haben, dass du im Moment in einer ganz anderen Dynamik in die Gesetzgebung und Regulatorik gehen musst. Und eins noch, du hast das vorhin gesagt, also es gibt ja den AI-Act bei der EU, aber siehe da, Kalifornien als erster Staat der Vereinigten Staaten, also erstes Bundesstaat der Vereinigten Staaten, bringt jetzt quasi KI-Gesetze auf den Weg. Und ein Microsoft wird jetzt im Prinzip die Anwender der Microsoft, der unterschiedlichen KI-Elemente von Microsoft, in die Pflicht nehmen oder auch die quasi, ob du Wiederverkäufer bist, ob du Azure Cloud nutzt, dass du dich an die Spielregeln hältst, mal in meiner Sprache gesagt. Fand ich mal richtig gut, wenn du so liest, ey, es tut sich was. Ja, aber was natürlich fehlt, ist der kreative Umgang, der proaktive, dynamische Umgang mit diesen Themen, um die viel schneller zu implementieren. Uns, wir haben auch nicht das Portemonnaie, genauso wenig wie Singapur, nur die haben es viel schneller exekutiert.
Ja, es passiert ja, was KI angeht, auch viel in Europa, auch in Deutschland. Wir haben auch letztes Mal schon drüber gesprochen, können wir hier auch nochmal verlinken. Anfang des Jahres haben wir ja auch einen Podcast aufgenommen. Und da ging es auch schon um die KI-Startups aus Deutschland, also Alab Alpha, DeepL natürlich vorneweg. Dann haben wir Mistral aus Frankreich. In Heilbronn entsteht ein wunderbarer Campus. Ich glaube, jetzt im 25 ist Baustart. Also was siehst du da alles an positiven Entwicklungen auch in Europa und in Deutschland, was dir auch Hoffnung gibt?
Ja, okay, ich sag mal, sehr wahrscheinlich das totale Leuchtturmprojekt ist die Initiative der Schwarzstiftung mit dem IPAI Campus vor den Toren der Stadt Heilbronn auf diesen 23 Hektar, was auf Dauer ein Zuhause von 4 bis fast 6.000 Menschen wird, auch in der Kooperation mit der ETH Zürich, also Studentin oder Student hat demnächst dort einen ETH-Abschluss und Heilbronn kann sich der ein oder andere mal schön ans schwarze Brett schreiben, glaube ich, entwickelt sich, also wird sich mit der Technologie und der Ressourcenallokation, die dort stattfindet, also physisch, aber auch durch das Kapital und dann durch die intellektuelle Qualität, die dort zusammenkommt, wird die Gemengelage in Deutschland, diesbezüglich in Europa, glaube ich, schon verschieben. So, das ist das. Und das andere ist, also das Positive ist, im Vergleich zu einem Jahr, ich habe heute noch mit den Akteuren vom AI Hub in Frankfurt gesprochen, die ja wieder ihre AI Week machen. Ich glaube, die fängt am 20. Oktober an. Also in jeder Firma wird die KI-Implementierung exekutiert. Ja, würde man sagen, hey, not bad. Ich habe von den großen Kunden hat jeder zweite den Co-Piloten von Microsoft vollumfänglich laufen über das gesamte Microsoft-Paket. Not bad. Und auch die Maschinenanlagerbauer, ich habe heute noch mit einem telefoniert, aus dem Südosten von Bayern, der quasi in seine Maschinen, also wirklich smarte KI implementiert. Und wo ich dann sage, ey krass, eure Techniker? Ja, sagt der Rafa, die haben das sofort gespannt. Die wissen dann zwar auch nicht, wie das jetzt geht, aber die haben es sofort gespannt. Wir haben jetzt einen Partner gefunden, wo dann wirklich eine KI, die quasi direkt an der Maschine wirksam wird. Oder nehmen wir das Siemens-Beispiel. Siemens hat, glaube ich, vor 4 Wochen angefangen, den industriellen Co-Piloten auszurollen. Vor einem Jahr wurde es, glaube ich, verkündet in etwa. Mhm. Ja, es tut sich was.
New Work Chat Werbung.
Und ich darf euch hinweisen auf meinen Podcast-Partner Deskly. Die revolutionieren gerade das Desk-Sharing und zwar in allen Branchen, überall dort, wo Mitarbeitende ins Büro gehen und manchmal auch remote arbeiten, im Homeoffice zum Beispiel. Denn die Frage ist ja, wie bleiben wir zusammen? Wie pflegen wir auch unsere Kultur, unser Zusammengehörigkeitsgefühl? Und dazu müssten wir uns auch verabreden können. Und dafür brauchen wir wiederum am Ende des Tages ein Tool. Mit der App von Deskly können eure Mitarbeitenden ganz einfach ihren Platz buchen. Und ihr seht dann auch noch, wie die Auslastung ist. Und so profitieren dann alle davon. Die Mitarbeitenden Zufriedenheit geht nach oben. Ihr könnt eure Flächen besser nutzen und Kosten sparen und könnt das Ganze auch noch integrieren in eure HR-Lösungen, wie zum Beispiel Personio oder auch andere. Mehr als 1500 Unternehmen nutzen Deskly bereits, die Sparkassen an vielen Stellen, aber auch OMR, Philipp Westermeier war ganz früh dabei. Schaut euch das mal an, es gibt sogar einen Rabatt für alle Hörer und Hörerinnen des New Work Chat Podcasts. 40%, wenn das mal nichts ist, auf das erste Jahr, wenn ihr das getestet habt und sagt, genau das brauchen wir. Ich kann es euch sehr empfehlen und die guten
Menschen von Deskly sind auch auf der Zukunft Personal vom 10. bis 12. September in Köln. Ich werde auch da sein und natürlich auch Deskly besuchen. Vielleicht treffen wir uns ja dort am Stand auf einen Kaffee. Würde mich freuen.
Werbung Ende.
Deichmann, haben wir früh gelesen, hat auch relativ schnell auch ein eigenes GPT reingebracht. Die haben so einen Schuhfinder-Chatbot jetzt auch für die Kunden entwickelt. Sparkassen-GPT kommt jetzt im September, glaube ich. Also die sind alle dabei.
Ich glaube, das ist, also um mal so ein Bild zu machen, diese GPT-Anwendungen in Form von den Agenten, die es dann werden für uns, das sind die neuen Apps.
Ja.
Also was die Apps damals waren, werden zukünftig, ich nenne die so die Extended Agents werden. Was auch immer du zukünftig tust, du hast immer so einen guten Buddy an deiner Seite, der vielleicht ab und zu mal ziemlich dämlich ist, aber du hast diesen Buddy an dieser Seite. Und die Niedrigschwelligkeit in der Nutzung wird dazu führen, dass die Entwicklung rasant ist. Umgekehrt, wer natürlich noch darauf wartet, dass es besser ist, das sind die Unternehmen, dass die echte Produktivitäten heben können. Das passiert gerade noch nicht so.
Es ist immer noch eine Investitionsphase, Weiterbildungsphase, ist jetzt so hoffentlich langsam abgeschlossen, aber Use Cases wurden sich angeschaut, ja. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch zum Beispiel Freischaffende wie Wolf Lotter, der auch immer wieder sagt, Leute, die greifen hier auf unsere Daten zu, die lesen meine Bücher aus, wir müssen das in irgendeiner Form regeln. Und du hast schon den EU-AI-Act angesprochen, da ist ja die Idee dahinter, dass man es irgendwie regelt, indem man auch kategorisiert und gleichzeitig kann man es irgendwie auch schwer, weil sich das so rasant entwickelt. Also wie schätzt du denn diese Versuche ein, das in irgendeiner Form zu regeln?
Aber okay, das läuft ja, schau mal, ein Springer, ein Spiegel, eine Zeit, die haben ja alle, also die drei großen, also die drei großen Medienhäuser, die haben ja alle Initiativen, wo die Kooperation eingehen mit einem KI-Anbieter, wie auch immer das ist. Losgetreten sehr wahrscheinlich durch die New York Times.
Ja.
Das ist das eine. So. Und jetzt zum sehr geschätzten Wolf Lotter zurück. Ja, der hat natürlich recht. Wolf Lotter hat ja mit vielem
recht,
was er sagt und was er anmacht. Genau, das muss ich einfach mal neidlos eingestehen. Und ich glaube aber, dass es für die Wolf Lotters in dieser Welt zukünftig auch Plattformen gibt, die im Prinzip genau diesen Part ihrer Value Stream regeln, dass das im wahrsten Sinne des Wortes geregelt ist. Ja, so. Hey, übrigens, vorhin noch gehört, meine beiden Brüder sind ja Musiker, mein ältester Bruder verdient damit nur sein Geld, der Jüngste macht ein bisschen mit und wir haben gerade über das Talerhorn-Phänomen diskutiert und dann schrieb er mir, KI-Song klettert in Top 50 Charts, verknallt in einen Talerhorn, so, stand heute in der FAZ. So, das hat er mir dann geschickt, so viel dazu, ja. So, was ich damit sagen wollte ist, und das habe ich auch noch vorhin gedacht, als ich das dann gelesen habe, hey Rafa, aber weißt du, neben all dem Zeug, wo du so so tief reintauchen willst, ist natürlich auch das Tür und Tor geöffnet für die seichte Welt des Lebens. Und das ist die seichte Welt des Lebens, wo auf einmal ein KI-Song voll komplett durch die Decke geht.
Ne?
So, ja. Aber weißt du was? Aber das ist okay. Das ist okay.
Ja, das ist okay. Aber gleichzeitig postet dann Donald Trump ein offensichtlich KI-generiertes, gefaktes Bild von Taylor Swift, die ja angeblich aufgerufen hätte, ihn zu wählen, was nicht stimmte. Also es treibt Blüten.
Ja, das ist natürlich. Das kommentiere ich jetzt nicht. Da bin ich aktuell ein sehr. Übrigens, ich war ja in New York an dem Donnerstagabend. Als der Talk war, ich kam so 20 Minuten später ins Hotelzimmer, bin extra nicht mehr in die Bar gegangen und habe dann zuerst gedacht, dass mein Fernseher kaputt ist, weil ich beiden nicht verstanden habe.
Ach, das Fernsehduell meinst du, ja.
Ja, ja, und habe dann den Spiegel, habe das Handy aufgemacht, Spiegel geguckt und dann stand schon die Kommentare, so, oh mein Gott, was passiert hier?
Ja.
Und dann habe ich mich eher mal schlafen gelegt und krass, ich glaube, sieben Stunden geschlafen oder sechs. Und morgens wurde dann noch debattiert auf dem gleichen Sender, im gleichen Studio. Und ich dachte, oh, die Besorgung ist nicht mal richtig jetzt.
Ja. Ja, das so. Jetzt haben wir schon über die Europäer gesprochen, über die Deutschen, über Heilbronn. müssen wir uns natürlich auch nochmal die großen Amerikaner...
Heilbronn, Fahrt nach Heilbronn.
Finde ich auch gut, dass die auf die Karte kommen, überhaupt die mittelgroßen Städte. Dazu gehört ja auch Rostock. Übrigens auch ein interessantes
Smart-City-Programm.
Regensburg. Darmstadt, ne, digitale Stadt auch schon gewesen. Aber okay, wir müssen uns nochmal die Amerikaner anschauen. Also die großen Tech-Giganten dazu... Mhm. Kann man sich anschauen, was im Silicon Valley passiert ist. Das ist jetzt quasi durch KI auch nochmal wieder komplett neu zu ganz neuer Bedeutung auch gekommen. Und neben OpenAI und Microsoft in der Allianz haben natürlich auch die anderen geschaut, was sie tun. Apple hat sich das offensichtlich eine Weile angeschaut und ist dann so richtig eingestiegen mit Apple Intelligence. Google ist voll drin. Mark Zuckerberg hat jetzt irgendwie gesagt, dass bis Ende des Jahres sein KI-Assistent der meiste weltweit, also der meistgenutzte weltweit werden soll. Ein großes KI-Wettrennen. Wie ja, beobachtest du diese Entwicklung der Großen?
Boah, okay, also du sagst gerade ein schönes Wort. Die sind natürlich einfach so groß, diese Läden, und was man nicht, nimm dir mal Microsoft, ne? Der ja auch schon, also der ja gefühlt für den einen oder anderen Stein alt ist. Aber was die, oder auch ein IBM, aber das sind einfach Buden, die haben auf der einen Seite so eine intellektuelle Know-how-Power in den Häusern und ziehen die an. Und die haben so ein Grundmaß an Neugierde, an Pioniergeist, an move fast and break things here by faith. Das ist so tief in denen drin, dass denen alles zuzutrauen ist. Und das Verrückte ist ja, ich bin jetzt nicht an der Börse, hätte ich mich da auch mal geoutet. Also mich muss aber auch keiner anrufen, weil ich bin nur in Erde investiert. Wenn du aber dann auch diese Dynamiken siehst, ja, was an der Börse passiert ist mit Nvidia, dann schlackerst du ja echt mit den Ohren. So. Und jetzt merkt man natürlich auch, es ist Goldgräberstimmung. Und das war das, was ich eingangs gesagt habe. Dieses Jahr ist 18 mal so schnell, ich hätte auch 17 sagen können oder 19, wie das Jahr, der Jahr 2020. Und was wollte ich damit sagen? Ich bin natürlich ein Stück weit erschöpft vom Lesen und vom Recherchieren, weil immer noch so viel passiert. Zum Glück jetzt ein bisschen langsamer. Aber was mir nur wichtig war, dass ich einfach am Ball bleiben wollte, ja, oder geblieben bin. So. Und jetzt bin ich auch für mich an einem Punkt, dass ich sage, okay, dass diese Technologie oder auch die Maßnahmen, die Unternehmen machen, quasi sehr wahrscheinlich der stärkste technologische Layer werden in deren gesamten Wertschöpfungskette. Oder andersrum. Ohne diesen technologischen Layer geht nichts mehr. Was das gerade ein bisschen schwierig macht, dass das allen ziemlich viel Geld kostet. Das geht richtig gut ins Portemonnaie. Dass vielleicht der ein oder andere dabei auf dem Riss bleiben wird. Ja, weil das Geld einfach nie wieder verdient. Aber ich glaube, auch das ist ein Zeichen unserer Zeit, dass die neuen Schlüsseltechnologien einen Kapitalbedarf brauchen oder auch eine Ressourcenallokation fordern von Menschen und von Geld, was es vorher so nicht bekannt war. Und deshalb können auch nicht alle mehr an diesem Tisch sitzen. Weil es eine Dampfmaschine, konnten sich damals vielleicht ein paar mehr Länder kaufen. Ja, also die Dampfmaschine. Ja, so. Aber das ist ja wahrscheinlich ein paar wenigen Ländern, obliegt ein paar wenigen Ländern, die vor allen Dingen Unmengen an Kapitalbedarf, also die Unmengen an Kapitalbedarf erschließen, ja, können. Über VCs und Geld, was einfach vor Ort ist.
Das werden wir hier so ja auch gar nicht haben können in Deutschland, diese Investorensummen, die da auch einfach aufgerufen werden.
Eine oder andere Anmerkung, was man natürlich lernen konnte, ist jetzt, KI-Power ohne Domainwissen ist nichts. Also die Maschinenbauer mit den vielen Jahren Erfahrung im Maschinenbau, die Chemieunternehmen mit den vielen Jahren Erfahrung in Chemie, die Energieversorger mit den vielen Jahren Erfahrung in den Netzen, das ist eigentlich unser Asset. Also unser Asset ist eigentlich die hohe Expertise in der jeweiligen Domain. Die Kunst ist nur, diese Expertise in der jeweiligen Domain bestmöglich mit dieser Technologie zu verbinden.
Was hast du denn in Japan gesehen? Über die sprechen wir gar nicht so viel. Wir sind immer bei den Chinesen.
Japaner. Okay, ja, in Japan habe ich ja, ich habe in Japan mein Herz verloren. Und jetzt, also nur mal so ein Beispiel, damit man über das Japan ein wenig versteht. Japan ist ähnlich wie Deutschland Exportweltmeister. Deshalb ist es den Japanern ziemlich egal, wie der Yen steht, bis auf das eine Mal in der jüngeren Vergangenheit, hat ja jeder mitgekriegt, aber das war ja dann nach einer Woche wieder vorbei. Hat aber ein anderes Thema noch. Und übrigens auch, der japanische Staat reguliert ja quasi auch die Währung. Und die Japaner haben lediglich eine Arbeitsmigration von um die 3%. Und jetzt wird das Land auf einmal von ein paar Sachen getroffen. Das eine ist, stand ein toller Artikel in der New York Times, so nach dem Motto, ey, wir brauchen euch, wir wissen aber nicht, ob wir euch wollen. Nein, wir brauchen euch, stand da, du sahst quasi eine Japanerin, die gepflegt wurde von einer Nicht-Japanerin und dann stand unten drunter, wir brauchen euch, wir wissen aber noch nicht, ob wir euch auf Dauer wollen. Also, das ist eine Herausforderung in Japan. Die zweite Herausforderung ist die Überalterung. Also an der Stelle auch nochmal für die noch nicht gehört haben, den Podcast Apokalypse und Filterkaffee von Benny Eisenherz, ich glaube Generation Golfkrise. Da geht es nämlich um dieses Thema des Generationskonflikts beziehungsweise Generationsgerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob ich es richtig rüberbringe. Ich glaube, es werden jetzt in diesen Wochen doppelt so viele Menschen 60 wie Kinder neu geboren werden. Ja. Und der ganze Podcast geht zu dem Thema.
Bitte? Ich habe gelesen, 2022 zumindest wurden in Deutschland 740.000 Kinder geboren, während 1,1 Millionen Menschen starben. Also wir haben ein Defizit von 330.000 ja. Personen.
Okay, so. Und dankeschön. Und das haben die Japaner noch viel stranger. Da gibt es sogar Gewerkschaften, die gar nicht mehr die Aufgabe machen müssen, um nach mehr Geld zu fragen, weil die jeweiligen Unternehmen viel mehr Geld zahlen, als wie gefordert, damit die Leute da bleiben. So, ansonsten ist Japan sehr wahrscheinlich der Gewinner in der Erwachung nach der Corona-Krise. Viele Länder, also Touristen haben Japan entdeckt, stellenweise in Kyoto wurden Wände aufgestellt an einem bestimmten Spot, wo man über einen Supermarkt und drüber den Mount Fuji knipsen konnte. Japan wird auch jetzt entdeckt von großen VC und Private Equity Firmen, wie zum Beispiel, ich glaube, Andreessen Horowitz, der große VC aus Kalifornien, eröffnet jetzt ein Büro in Japan, weil du hast da auch super Bildungssystem, du hast Top-Universitäten und du hast natürlich auch viel Know-how in den alten Domains. Und sonst, auch da ist das Leben in den Städten zurück. Der Japaner macht auch Remote-Work, nicht so bockhart wie in Berlin sehr wahrscheinlich. Aber für den ist es auch okay, an zwei Tagen von zu Hause zu arbeiten oder mindestens an einem Tag. In der Regel sitzen die dann im Zimmer der Kinder, weil die halt nicht so große Wohnungen haben wie das bei uns. Also selbst wenn jetzt einer meint, der hat eine kleine Wohnung, dann sollte man nach Japan gehen. Und ich habe die Reisen in einer sehr guten Erinnerung.
Ja.
Und auch du hast eine Grundvitalität, auch die Firmen aufgeschlossen und auch also eine Art Grundprogressivität an diesen Dingen zu arbeiten. Mhm. Und eine andere Art der Neugierde. Da ist es so, diese Dinge zu verstehen. Ne? Also die wollen dann wirklich so das alles verstehen, wie das denn funktioniert. Und ich hatte ja auch eine Reisegruppe, zwei Reisegruppen aus Japan dieses Jahr in Europa, schreiben sich alles auf, verrückt. Hab noch nie Menschen so viel schreiben sehen. Ich weiß gar nicht, ob die das danach alles lesen, I don't know. Und Japan ist eine Reise wert.
Ja, da würde ich auch auf jeden Fall gerne nochmal hin. Und übrigens auch interessanter Link, die Biografie von dem Nike-Gründer. Shoe Dog, kann ich übrigens sehr empfehlen, das Buch, mit der Biografie des Nike-Gründers, der die ersten Jahre immer in Japan war und hat dort die Laufschuhe eingekauft und in den USA vermarktet. Also ich muss unbedingt auch noch mal irgendwann hin.
Ah, warte, eine an dieser Stelle, kleiner Werbeblock. Die erste Ausstellung von Nike überhaupt in einem Museum findet im Vitra Design Museum statt. Siehste? Die Eröffnung ist am 21. September. Die geht bis zum 4. Mai 2025 unter dem Namen Form Follows Motion. You are welcome. Wir freuen uns auf euch. Ja.
Wie siehst du die Entwicklung in Deutschland, wenn wir auch über die Arbeitswelt bei uns sprechen? Wir haben uns lange mit Hybrid Work hier beschäftigt. Gefühlt das ganze letzte Jahr wurde über Büro diskutiert und Homeoffice. Was glaubst du, wie wird das in den nächsten Monaten weitergehen in Deutschland? Werden wir immer noch über die Vier-Tage-Woche diskutieren oder lassen wir das mal hinter uns?
Okay, ich würde mal gerne ein Zitat rausholen hier oder einen Satz von Bert Rürup. Also Bert Rürup hatte einem Handelsblatt hatte einen Artikel gehabt, der hieß Deutschland, der Exportweltmeister AD muss sich neu erfinden. Und er hat einen tollen Satz gesagt, wie der heißt, da steht da. Der andere Teil der Herausforderung besteht darin, sich von der Hoffnung zu verabschieden, dass die gesamte wirtschaftliche Probleme Deutschlands zyklischer Natur seien, sich also mit der Zeit von selbst lösen würden. So. Und jetzt sind wir an einem Punkt, und jetzt bringe ich noch zwei, drei andere Perspektiven ein. Das Institut der deutschen Wirtschaft, übrigens in dem Newsletter kann ich wirklich nur empfehlen, kommt jeden Freitag, gut zu lesen, starke Grafiken, veröffentlicht, glaube ich, vor 3 Wochen einen Artikel darüber, wie der deutsche Mittelstand oder die Hidden Champions auf einmal Druck bekommen aus China, weil der chinesische Markt massive Fortschritte gemacht haben in Qualität, in Präzision etc. pp. Und ernsthafte Mitbewerber geworden sind. So verändert auch so diese Landschaft. Und das andere war, ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, es gab einen Bericht, aber auch in der Zeitung oder von Dreisat, von einem Unternehmen aus Ulm, welches deutsche Unternehmen dabei begleitet, quasi auszuziehen, quasi den Exodus zu machen aus Deutschland raus. Das ist ein Teil einer Realität. Also Unternehmerinnen und Unternehmer haben massive Herausforderungen, Managerinnen und Manager, ihr Business zu machen. Und die haben allein schon diese Herausforderung aufgrund der vorher im Podcast beschriebenen Dynamiken. Also allein die jeweilige Dynamik in ihrer Domain, ob die Autos herstellen, ob die pharmazeutische, ob die Chemie, ob die Maschinen, wie auch immer. So. Dann kommt noch dazu, dass die Globalisierung, wie wir sie kannten, so nicht mehr da ist. Und dass natürlich auch der Amerikaner nicht daran interessiert ist, dass wir exorbitante Geschäfte mit den Chinesen machen. So, und das verändert alles. Und jetzt kommst du mit deinem Thema und sprichst dieses Thema an, lass uns mal über Arbeit reden. Also ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo wir uns, wo Unternehmen sich ehrlich machen sollten und die Dinge ansprechen. Also zumindest die davon betroffen sind. Es gibt ja nach wie vor eine Vielzahl von Unternehmen, die sind auf der echten Sonnenseite. Aber es gibt auch eine Vielzahl von Unternehmen, die sind da eben nicht mehr. Die spielen schon aus der Defense. Und was jetzt wichtig ist, einfach die Themen anzusprechen. Und ein Mittel ist natürlich dann all hands on deck, ja, alle Mann an Deck und an diesen Dingen zu arbeiten. Und bei dieser ganzen New Work-Debatte, ich hatte ja jüngst einen Podcast, wo ich gesagt habe, die haben uns jetzt so einen Bärendienst erwiesen, weil aus dieser New Work-Debatte ist so ein großes Wünsch-dir-was-Konzert geworden und aus dem vor allen Dingen ich wünsche mir was und das Wir findet nicht mehr statt. Aber Wirtschaft ist eben kein Ich-Thema. Wirtschaft ist vor allen Dingen ein Wir-Thema. Und dieses Wir-Thema braucht eine Grundordnung. Und das ist Managementaufgabe. Was heißt das? Auf der einen Seite sind jetzt die Unternehmerinnen und Unternehmer gefordert, aufzuzeigen, wohin die Reise mit der Firma geht in dieser schwierigen Zeit. Und was das denn für jeden Einzelnen bedeutet. Aber auf der anderen Seite auch eine Perspektive aufzuzeigen, eine Vision, wo man sagt, und was bedeutet das für meinen Kunden, was bedeutet das für uns als Firmen, was bedeutet das für dich als Mitarbeiterin und Mitarbeiter? Und das, glaube ich, geht. Was nicht mehr geht, ist, dass du jetzt zur Zukunft Personal fährst oder zu irgendeinem anderen Kongress und dir das alles reinpfeifst und nur auf der Seite der Medaille arbeitest. Ja, du musst jetzt an beiden Themen arbeiten und du musst jetzt beide Themen miteinander verweben.
Ja.
weil der Spielplan oder das Playbook muss zur Situation der Firma passen. Und wir beide, also die Firmen sind nicht mehr in der Situation, in der sie waren, als wir beide den ersten Podcast aufgezeichnet haben. Da war das alles nämlich mal wunderbar überschaubar und davon, das ist es nicht mehr. Und das bleibt es auch eine Weile nicht.
Und über die Themen, über die wir heute gesprochen haben und auch noch weitere, erstellst du ja fleißig das Panorama. Und jetzt gibt es ein neues Panorama, in dem ein paar der Dinge, die wir heute angesprochen haben, drin sind, aber längst nicht alle. Es ist also ein sehr umfassendes Panorama. Mach uns doch mal Appetit auf das Neue.
Boah, auf das, gut. Also im neuen Panorama gibt's, also da gibt's so ein Thema, das heißt Extended Agents. Was ist das? Das ist quasi, dort gehen wir auf die wie verändert KI die Wissensarbeit, also den unsichtbaren Teil der Wissensarbeit, alles das, was hinter deiner Maschine stattfindet. Und wir gehen quasi so, man redet ja, dass die KI 5 Stufen hat, was quasi bis zu dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz gehen könnte. Und wir skizzieren da in diesem Panorama, was bedeutet das heute, morgen, Zukunft. Ich finde das total spannend, wenn man das mal betrachtet, weil dann stellt man auf einmal fest, dass es in ein paar Teilen unserer Wissensarbeit diesen iPhone-Moment geben wird. Also, dass eben diese Technologie dann in dem jeweiligen Reifegrad mit bestimmten Arbeiten mal richtig aufräumen wird. Das ist das eine. Dann gibt es aber ein anderes Thema, das heißt Spatial Experience. Worum geht es da? Wenn die virtuellen Welten immer besser werden, und das werden die, ja, es ist ja also egal, wenn man Gaming anschaut oder wenn man Metaverse-Plattformen anschaut von Journey oder wenn man von Siemens die virtuellen Fabriken im Omniverse anschaut, die werden immer besser. Sagen wir, ey, die gebaute Welt um uns herum, die physisch gebaute Welt oder auch das Büro oder der Raum, in dem du dich bewegst, der hat eine räumliche Qualität. Jeder physische Raum muss es zukünftig mit der virtuellen Welt aufnehmen können. Also er muss dagegen Bestand halten. Und auf einmal kommen die alten Grundzüge oder die alten Phänomene einer Architektur zurück, dass ein Raum schützt, dass ein Raum zu uns spricht, dass ein Raum motiviert, dass aber ein Raum inspiriert. So, also wir reden da nicht über den Raum aus Bauvorschriften, Building Codes, Zertifizierung, sondern aus sehr menschlichen Perspektiven oder aus sehr menschlichen Bedürfnissen. Das finde ich ist eine sehr interessante Perspektive. Eine andere Perspektive ist das gesamte Thema, das heißt Eco-Friendly Architecture, also der technische Begriff in Deutschland wäre das ganze ESG-Thema. Unsere Idee war aber, hey, was wäre eigentlich, wenn Gebäude zukünftig eine eigene Biodiversität hätten oder überhaupt, angenommen an dem Ort baust du was, dass dieser Ort mit dem Gebäude mehr Biodiversität hat oder zurückbekommt, als die er vorher jemals hatte und dass dieses Gebäude quasi für sich autark ist. Also auch hier nicht eine Art technische Komponente, sondern den Möglichkeitsraum, der uns heute zur Verfügung steht, vollumfänglich auszuschöpfen. Und übrigens auch hier ein Spoiler. Ich werde in der ersten Dezemberwoche, ich glaube, die beginnt mit dem 2. oder mit dem 1. Dezember bis zum 5., also Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, vom Süden bis zum Norden nach Deutschland reisen, anlässlich meines 10. Geburtstags bei Vitra, und eine große 10 Years of Exploring Roadshow machen.
Super.
Wo ich quasi über 10 Jahre Panorama einen Rückblick und dann einen Ausblick mache. Genau, auf LinkedIn wird man das noch rechtzeitig verkünden. Wir gehen jetzt bald in Gespräche mit potenziellen Partnern. Wenn jetzt einer hört und sagt, Gügen, ich habe den größten Festsaal in der Stadt und ich schätze sie gern in unserer Stadt, dann schreibt mich auf LinkedIn, da wäre ich sogar offen für, genau. Hey, aber nur zu dem Thema, ne? Ich habe dann selber dann jetzt irgendwann die Tage, wie ich draußen gearbeitet habe, drüber nachgedacht, was alles passiert ist, und das ist schon verrückt, ja. Und deshalb wohne ich so gerne hier draußen, weil hier draußen einfach die Zeit eine ganz andere ist.
Es wäre ja eigentlich auch mal nochmal schön, eine Publikation zu haben über diese 10 Jahre, was da alles passiert ist. Also ein Bild.
Also wenn auch da draußen einer sitzt, ja, wenn da draußen einer sitzt und sagt, Rafa, schick mir bitte den großen Datentransfer zu, alles, was du hast aus den 10 Jahren, und wir nehmen eine KI und ich brauche dich vielleicht nochmal einen Tag, dann bin ich gerne bereit, das zu tun, aber mehr kann ich nicht. Da fehlt mir einfach, also ich würde sagen, ein Stück weit die Zeit zu, ich würde sagen, ja, die Energie, aber fehlt mir ein Stück weit. Ja.
Du bist ja unterwegs und ziehst dir ganz viel rein und dann gibst du ganz viel raus in deinen Vorträgen. Und du sprichst auch mal von diesen What-If-Questions. Was wäre, wenn? Der Frederik Pferd, der lange bei Google war, hat die mal so mitgebracht. Er war ja kürzlich auch hier im Podcast, sei auch nochmal empfohlen, anlässlich seines neuen Buches What's Next is Now. Und ich habe auch mal eine What-If-Frage für dich.
Oh.
Was wäre denn, wenn wir wirklich mal alle deine Vorträge einspeisen würden, alle deine Links, die du abgelegt hast, alle deine Publikationen und Gastbeiträge und wir würden also einen digitalen Zwilling erstellen, den Digital Ruffer. Ach, und der, und den würden wir dann als Hologramm einfach auftreten lassen, der macht dann die Vorträge.
Hätte ich keinen Stress mehr, glaube ich. Ich finde es hier toll, den Handelsblatt KI-Podcast, wie heißt sie nochmal? Den Namen des, kann man sich eigentlich merken?
Larissa
Holzki, ja, genau. Genau, die er dann gesagt hat, sehr wahrscheinlich so meine Sprache, er wollte mich umbringen, ich kann nicht auf Podcast besprechen. Nur lass doch KI machen. Und dann mit ihrer Stimme ist schon, also, ja, ich fände das toll. Wenn das wäre, fände ich das richtig gut. So, weil, wenn ich überlege, also ich habe ja neben dem Flipboard, was ich fütter ich hier auch so eine WhatsApp-Gruppe, da sind, glaube ich, fast 180 Leute drin, die drei oder viermal die Woche irgendwas von mir kriegen. Und also was ich selber spannend finden würde, was ist der rote Faden? Ich glaube, du bist ja auch in dieser Hello Rafa-Gruppe drin, oder?
Ja.
Genau. Was mich selber mal interessieren würde, was ist der rote Faden? Was würde vielleicht eine KI dazu sagen? Die Gemeinsamkeiten der Sachen, die der Gilden raussucht, quang, 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 I don't know.
Ja. Und du kannst ja auch den Grad des Humors dann regeln, möglicherweise.
Ja. Ich würde eigentlich gerne noch mehr Humor reinbringen und auch Dinge noch mehr pointieren. Ich will nicht sagen, sarkastisch sein. Das nicht, das passt nicht wirklich zu mir. Aber ich finde, das muss sie dir verdienen. Da muss ich noch mindestens 5 Jahre richtig reinhauen. Und dann kann ich eher so wie der Harald Schmidt werden. Oder, weiß ich nicht, gut, der wird jetzt auch nicht mehr in die Zeit passen. Es passt ja dann gar keiner mehr in die Zeit, weil nichts mehr geht.
Da kam jetzt bei Instagram so ein altes Video raus, wie Sarah Wagenknecht bei Harald Schmidt sitzt. Und
genau, und wir zwei spielen das jetzt. Ich bin jetzt, du bist jetzt Harald Schmidt und ich bin Sarah Wagenknecht. Und was sagst du jetzt zu mir?
Ja, was ist denn das? Es geht um den Kapitalismus.
Kapitalismus. Und dann sag ich jetzt zu Sarah, aber Herr Schmidt, sagen Sie mir, wofür ist der Kapitalismus gut? Was soll er uns bringen?
Ja, das Gute ist mein Lebensstandard, sagt der Arzt.
Genau, das war seine Antwort. Genau. Also, übrigens, du weißt ja, ne? Es ist ja, wenn der WDR, also ich habe das da gesehen, wenn der WDR Otto Walkes ausstrahlt, Harald Schmidt und noch eine andere Sendung, ich weiß nicht, wo es war, stand unten drunter, so Achtung, diese Sendung ist aus einer anderen Zeit.
Genau.
Es könnte sein, dass sie sich beleidigt, angegriffen, verletzt.
Triggerwarnung.
Ja, genau.
Pippi Langstrumpf darf man auch nicht mehr so ohne weiteres zeigen und Winnetou ist auch ganz schwierig. Aber kommen wir nochmal zum Schluss nochmal wirklich zu dir. Du hast uns jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, wo du so deine Sachen reingibst und dass du auch nach wie vor neugierig schaust, was entwickelt sich. Wir haben in den letzten 6 Podcasts und der heutige ist dann mal mitgezählt, ganz viel über Gesellschaft gesprochen, über Trends, das ist ja auch dein Job als Trendscout und vielleicht können wir dich jetzt zum Abschluss noch als Mensch ein bisschen besser kennenlernen.
Oh ja, was willst du von mir wissen?
Und da habe ich, weil wir heute ja eine besondere Folge haben, die 250. was Kleines mitgebracht und zwar ein Fragenhagel.
Gut.
Und den schieße ich dir jetzt einfach einmal quer durch die Bundesrepublik runter auf deinen Hof und du reagierst einfach ganz spontan und zackig da drauf.
Gut.
Bestes Buch.
Günter Wallraff, ganz unten.
Bester Film.
Leben des Brian.
Henkers Mahlzeit.
Eierpfannkuchen.
Da hast du nicht überlegt. Reisen in die Zukunft oder in die Vergangenheit?
Dann Vergangenheit, das wäre geil, wenn ich das kenne.
In welches Jahr?
Boah, I don't know. Ich würde gleich von Griechen anfangen. Mit Christos stand Saras zusammen.
Faszinierendste Persönlichkeit, die du kennengelernt hast.
Der Tropica.
Das macht dich stinksauer.
Dummheit.
Das ist das Coolste an deinem Job.
Freiheit.
Das weiß niemand über dich.
Aber dass ich auch schon mal Angst habe.
Aha. Beste Band?
Keine spezielle.
Eisbaden oder warm duschen?
Warm duschen. Entschuldigung.
Ich breche das Interview hier ab an der Stelle. Telefonieren oder texten?
telefonieren.
Das hat dich überrascht.
Das hat mich überrascht. Boah, zum Glück ziemlich viel immer noch.
Reise ins Weltall oder in die Tiefsee?
Weltall.
Beste Tageszeit?
Morgens, 7 Uhr am Schreibtisch.
Welches Tier wärst du?
Hund, Straßenhund in der Türkei.
Warum?
Ja, wir hatten mal eine Lotte. Wir hatten mal einen Hund aus der Türkei. Wir haben ja alle aus dem Tierschutz. Und die Lotte hatte dermaßen wunderbare Anlagen und Fähigkeiten, die sie dort in ihren ersten 4 oder 5 Jahren gelernt hat. Also sie hatten selten einen Hund, der so viel tolle Anlagen hatte wie die Lotte.
Deine größte Passion?
Träumen.
Du gewinnst 1 Million im Lotto. Was machst du?
Schulden bezahlen.
Schulden oder Schulen?
Ich würde Schulden bezahlen und mit dem, was übrig ist, würde ich was Gutes tun. Also jetzt für alle so, bist du noch, bleibt da noch was übrig.
Welche Charaktereigenschaft schätzt du am meisten an Menschen?
Ehrlichkeit.
Worauf bist du stolz?
Worauf bin ich stolz? Ja, ein bisschen schon so über meine ganze, auf meine Reise, die ich gemacht habe. Dass ich nie stehen geblieben bin, darauf bin ich eigentlich ziemlich stolz, ja. Ich bin nie stehen geblieben.
Mit wem würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
Mit so einem Kapitän von einem Flugzeugträger.
Okay. Was möchtest du noch lernen?
Kochen.
Und die letzte Frage, welche Message würdest du den HörerInnen des New Work Chat Podcasts mitgeben?
Ja, wunderbar.
Und so enden wir nämlich heute.
Ja, genau. Wenn ihr immer noch die Dinge wisst, in dem Moment, wenn ihr die Dinge immer noch so ein bisschen im Griff habt, habt ihr die Zukunft noch nicht betreten. Ihr habt die Zukunft erst dann übertreten, wenn ihr überfordert, ein Stück weit verloren und vor allen Dingen lost seid. Dann habt ihr die Tür zur Zukunft aufgestoßen. Und die Kunst wird es dann sein, genau dieses Momentum, dieses Vakuum so lange auszuhalten, bis dann das erste Mal die Erkenntnis kommt. Aber die kommt halt leider Gottes nicht unmittelbar. Ansonsten kratzt ihr immer nur an der Türe der Zukunft rum.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, cool, dass du da warst. Danke, dass du heute in der 250. Folge da warst. Ich hoffe nicht das letzte Mal.
Das habe ich sehr gerne gemacht. Ich bin jetzt bei dir absolut, es gibt ja noch einen, da war ich 4-mal beim Olli Kämmern. Bei dir 6-mal, ja, yeah, das habe ich gerne gemacht.
Lieber Olli, du bist wieder dran. Also okay, schöne Grüße aus Rostock. Mach's gut, bleib gesund und bis bald.
Ja, schönen Dank und auch mal schönen Dank, dass du das überhaupt machst, so unermüdlich. Also ich bewundere dich und traut man ja, ich weiß gar nicht, wie man das machen kann. Und lieben Gruß an die Familie.
Vielen Dank, mach's gut.
Ade, tschüss.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Ich danke euch fürs Zuhören. Auf jeden Fall alle Links in den Shownotes, ihr kennt das schon. Also für alle, die vielleicht noch nicht so lange Podcasts hören, ihr habt in eurer Podcast-App noch so Notizen zu den Folgen und dort gibt es also weiterführende Links, wenn ihr euch informieren wollt, zum Beispiel, was der Rafa so macht, dann könnt ihr ihm folgen. Auf LinkedIn könnt ihr das tun. Dann gibt es eine große Linksammlung zu all dem, was Rafa liest. Das teilt er auf Flipboard. Auch das tue ich euch in die Shownotes. Und dann gibt es natürlich auch noch so die Hinweise auf meinen Werbepartner. Checkt mal OpenUp und Deskly. Und eine Sache, die würde ich euch auch gerne noch ans Herz legen. Und zwar findet nächste Woche in Hannover eine wunderbare Veranstaltung statt. Am 26. und 27.8. die Horizons 24 bei Heise. Ein wunderbares Digitalprogramm für alle, die sich für Transformation und KI und auch neue Arbeit interessieren. Ich freue mich sehr, als Keynote-Speaker dabei zu sein. Am 27. morgens geht's los um 9.30 Uhr mit meiner Keynote zum Thema Future of Work, die Evolution der Skills. Also, worauf kommt es denn jetzt wirklich an? Worauf müssen wir Wert legen? Darüber werde ich sprechen und ich bin dann etwas später in Köln auf der Zukunft Personal, halte auch dort einen Vortrag. Am 12. September wird das sein. Ich packe euch beides in die Shownotes. Also wenn ihr in Hannover seid, in der Nähe, dann holt euch noch ein Ticket und kommt dazu. Und auch in Köln könnten wir uns treffen auf einen Kaffee.
wenn es der Kalender noch hergibt. Langsam wird es ein bisschen eng. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören. Und ich möchte euch auch noch anbieten, wenn ihr mögt, dann können wir zusammenarbeiten. Das heißt, ihr könnt hier in diesen Podcast kommen als Gast oder Gästin, wenn ihr ein Thema habt, ein Buch geschrieben habt oder etwas bewegt habt, ein Projekt, dann schreibt mir noch mal eine Mail, vielleicht passt's. Und wenn ihr sagt, ihr kommt als Podcast-Partner gerne an Bord, dann könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Dann schauen wir mal so ein bisschen unter die Haube hier, was leistet dieser Podcast, wer hört eigentlich zu und so weiter. Gibt es also ein Pitch-Deck, was ich vorbereitet habe mit allen Zahlen, Daten, Fakten hier zum Podcast. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch buchen als Keynote-Speaker und Moderator. Komme ich auf eure Veranstaltung, Konferenz, Corporate-Events, alles ist möglich. Das läuft dann über Minds & Matches, die SpeakerInnen-Agentur für die neue Arbeitswelt von Juliane Sehan. Und dann könnt ihr mich auch anfragen, wenn ich euch unterstützen soll, einfach strategisch. Wenn ihr euch überlegt, wie ihr eure eigene Story erzählen wollt, ob das jetzt eure persönliche Story ist in Richtung Personal Branding und LinkedIn oder ob das jetzt die Story eures Unternehmens ist oder von euch als Arbeitgeber, dann kommt gerne auf mich zu und dann kann ich euch als Sparingspartner da gerne unterstützen. So, vielen Dank auch nochmal allen, die mir gratuliert haben hier zur 250. Folge. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, da gab es auch noch weitere Glückwünsche und die hören wir uns jetzt zum Schluss an. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf die nächsten 250. Macht's gut, schöne Grüße aus Rostock City. Bleibt gesund und bleibt connected.
Ja, hi, lieber Gabriel. Hi, liebes Geburtstagskind, New Work Chat Podcast. Hier spricht der Wolfgang aus Saarbrücken. Und ja, ich gratuliere ganz herzlich zu 250 Folgen. Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Bei Folge 82 durfte ich mit an Bord kommen und seitdem gehört es fest zum Bestandteil der Woche dazu. Oft höre ich es schon morgens direkt nach dem Aufstehen oder ich höre rein, nachdem ich meinen Kleinen zum Kindergarten gebracht habe, auf dem Rückweg mit dem Kopfhörer auf dem Ohr und ja, ich profitiere ganz viel davon und ja, habe auch schon viele wertvolle Impulse für unseren Podcast mitnehmen dürfen von Expedition Arbeit, den ich mit betreuen darf. Und ich wünsche noch ganz, ganz viele tolle weitere Folgen und viel Erfolg. Alles Gute. Ciao, ciao.
Hallo Gabriel, ich wünsche dir alles Gute zu deiner 250. Episode. Wow, so viele Jahre des Podcasten. Ich feiere es, ich feiere dich, ich feiere dein Format. Und bitte, bitte mach lange Zeit weiter so. Denn dieses Format bereichert die Podcast-Welt und ich kann nur hoffen, dass es weitere 250 Episoden und weiter hinaus geht. Dementsprechend vielen Dank für deine Arbeit, für all das, was du machst. Vielen lieben Dank. Euer Gio von Azogit Podcast. Ein wunderschönes Jubiläum und ciao, ciao.
Lieber Gabriel, herzlichen Glückwunsch, 250 Folgen, das heißt 250 Menschen und so verschiedene Themen. Die neue Arbeit, also unsere Zukunft und all die Geschichten dahinter, persönliche, unglaubliche Wege. Du machst das ganz klasse. Dafür wollte ich dir ganz herzlich Danke sagen und ich freue mich auf alles, was noch kommt und ja, vor allen Dingen auch, dass du hier bei uns im Norden lebst und agierst. Also, alles Gute für dich und herzlichen Dank. Liebe Grüße, Claudia.